Sie hören Sinister, finsteres Begehren. Geschrieben von Mia Kingsley. Gesprochen von Leni Engel und Oliver Wronka. Produziert und veröffentlicht von Mia Kingsley. Kapitel 1. Auf der Atlantic Beach Bridge war der Verkehr mittlerweile zum Erliegen gekommen. Ich war selbst schuld, dass ich in den Touristenstau geraten war, aber ich hatte den alljährlichen Sommerbesuch bei meinen Eltern so lange wie möglich hinauszögern wollen. Die Sonne brannte vom Himmel, und obwohl es nicht einmal Mittag war, zeigte das Thermometer 33 Grad an. Die Klimaanlage lief auf Hochtouren. Trotzdem spürte ich kleine Schweißperlen in meinem Nacken. Dabei trug ich nur einen Tanktop, eine kurze Jeansshorts und hatte die Haare hochgebunden. Im Schneckentempo ging es weiter und mir war es eigentlich nur recht, langsam voranzukommen. Jede Minute weniger, die ich mit meiner Mutter verbringen musste, war willkommen. Mit den Fingern trommelte ich auf dem Lenkrad mit, als die ersten Takte von Thomas Rhett's Get Me Some of That ertönten. Der Song erinnerte mich an meinen Ex-Freund. Meine Familie würde begeistert sein, wenn sie hörte, dass ich mit Mike Schluss gemacht hatte. Wieder ein potenzieller Schwiegersohn weniger. Und dabei war sein Vater doch Politiker. Ich hörte meine Mutter im Geiste bereits nörgeln. Endlich erreichte ich den Causeway und der Verkehr beschleunigte sich. Ich bog nach links in Richtung Robin Avenue, die bessere Ecke der Insel, wo sich Villa an Villa reihte und mehr Angestellte als Hausbewohner lebten. Der Großteil der anderen Autos fuhr zum Ocean Drive, wo sich Hotels und Ferienhäuser aneinander drängten. Fast alle Immobilien hier gehörten meiner Familie, dem Riddlesdale-Clan. Die restlichen Immobilien befanden sich in der Hand der Lorenzo-Familie, die sich eher auf der anderen Seite des Gesetzes aufhielt. Die kriminellen Machenschaften waren weithin bekannt und hinderten niemanden daran, trotzdem mit ihnen Geschäfte zu machen. Am wenigsten meinen Vater. Das große schwarze Tor zum Grundstück meiner Eltern kam in Sicht. Mutter würde entzückt sein, wenn sie mein neues Auto sah. Die Anweisung, mir ein neues zu kaufen, war zu meinem Geburtstag gekommen und die höchste Form von Liebe in meiner Familie. Ich war mir sicher, dass meine Mutter an ein elegantes Mercedes-Cabrio gedacht hatte, in dem eine Lady von Welt sich sehen lassen konnte. Idealerweise in einer eleganten und ansatzweise femininen Farbe wie Weiß oder Silber. Mit großer Freude hatte ich den schwarzen Ford Mustang gekauft und praktisch die ganze Fahrt hierher gegrinst, weil ich mich auf ihr Gesicht freute. Damit sie meine Ankunft auch nicht verpasste, ließ ich den Motor unnötigerweise aufheulen, bevor ich den Wagen parkte. Offenbar hatte sie auf mich gewartet, denn sie stand in der Eingangstür, in ein korallenfarbenes Kostüm gehüllt, die Lippen fest aufeinander gepresst. Ich nahm meine Tasche, die Kleiderhüllen und meinen Rucksack aus dem Kofferraum. Als ich näher kam, schob ich die Sonnenbrille in meine Haare. Oh, so wie es aussah, hatte sie sich mal wieder eine neue Nase gegönnt. Erin, sagte sie. Mutter, antwortete ich, bevor ich ein gehauchtes Küsschen auf die Wange bekam. Ihr missbilligender Blick glitt an mir herunter. Keine hohen Absätze, kein Rock, keine gesunde Bräune und kaum Make-up. In ihren Augen versagte ich auf ganzer Linie. Wo ist denn Mike? Wir haben Schluss gemacht. Ich schob mich an ihr vorbei, um in das kühle Innere des Hauses zu kommen. Meiner blassen Haut bekam die brennende Sonne gar nicht gut. Warum? Sie hatte nicht halb so bestürzt geklungen, als ich mit 13 vom Fahrrad gefallen war und mir den linken Arm an zwei Stellen gebrochen hatte. Weil ich ihn im Bett mit einer anderen erwischt habe. Ich vergaß zu erwähnen, dass er praktisch vor mir geflüchtet war, weil er mich für frigide hielt. Mutter rollte mit den Augen. So eine Kleinigkeit hättest du ihm ja wohl verzeihen können. Warum? Weil seine Familie so einflussreich ist? Wie immer, wenn ich etwas sagte, was sie nicht hören wollte, ging meine Mutter einfach darüber hinweg. In den nächsten Wochen sind einige wichtige Events, die wir gemeinsam besuchen werden. Ich war so frei, dir ein paar Kostüme ins Zimmer zu hängen. Jetzt bin ich mir allerdings mit der Größe nicht mehr so sicher. Mit kritischer Miene starrte sie auf meine rundlichen Hüften, dann auf meine Brüste. Spöttisch verzog ich den Mund. »Wie soll ich denn ohne Arsch und Titten einen neuen Mann finden?« Sie schnappte nach Luft. »Aaron Charlotte Riddlesdale! So solltest du dich nicht ausdrücken. Geh auf dein Zimmer!« Ich war ohnehin auf dem Weg dorthin. »Verbietest du mir jetzt auch noch das Abendessen?« Mutter drehte sich auf dem Absatz um und stöckelte in ihren Salon. Wahrscheinlich würde sie ihre Nerven nach dieser aufreibenden Begegnung mit einem Gläschen Bourbon beruhigen. Vielleicht würde sie auch eine Vicodin einwerfen. Immerhin hatte ich unanständige Worte benutzt. In meinem Zimmer sah es nicht aus, als sei ich 7 Monate lang weg gewesen. Weihnachten hatte ich immerhin einen weiteren Pflichtbesuch ableisten müssen. Wenn ich mich nicht regelmäßig blicken ließ, wurde mir der Zugang zu meinem Treuhandfonds gesperrt, den ich erst mit meinem 25. Geburtstag bekommen würde. Noch 3 Jahre, in denen ich für Familienfotos lächeln und eine heile Welt präsentieren musste. Danach würde ich das Konto leerräumen und mich an die Ostküste verziehen. Ich konnte die Schneeflocken förmlich auf der Zunge schmecken, während die Sonnenstrahlen vor meinem Fenster flirrten. Als ich den Kleiderschrank öffnete, würgte ich leise. Aprikot, Lachs, Mandarine und Pissgelb leuchteten mir entgegen. Kleine Kleidchen in Größe 38. Um ein Haar hätte ich laut gelacht. Selbst wenn ich den ganzen Sommer gar nichts mehr essen würde, wäre ich von einer Größe 38 so weit entfernt wie vom Mars. Doch dieses Jahr war ich schlau gewesen und hatte selbst vorgesorgt. Um nicht wieder mit Satinschleifchen und silbernen Pailletten, an Orten, wo meiner Meinung nach kein Glitzer hingehörte, herumlaufen zu müssen, hatte ich mir ein paar Kleider gekauft. Im Gegensatz zu denen meiner Mutter hatten sie meine Größe und Farben, die meinen rotblonden Haaren entgegenkamen. Dunkelblau, Anthrazit und Waldgrün. Die Verkäuferin hatte sich vor Begeisterung fast überschlagen und obwohl ich ein recht realistisches Selbstbild hatte, war ich geneigt gewesen, ihr zuzustimmen. Meinen Laptop legte ich auf den Schreibtisch. Ich setzte mich hin und starrte hinaus auf die dichte Hecke, die unser Grundstück vom Nachbargrundstück abschirmte. 3 Häuser weiter befand sich das Domizil von Vincent Lorenzo, dem jüngsten Spross der Familie. Er war gerade erst wieder hierher gezogen und kannte mich nicht. Ich würde mir den Sommer damit vertreiben, ihn auszuspionieren und so viel wie möglich über seine Familie herauszufinden. Es würde ein großartiges Projekt für mein Journalismusstudium sein. Ich hatte eine ausgeprägte Schwäche für das organisierte Verbrechen und fand die Strukturen bisweilen sogar charmant. Wenn ich Vincent um den Finger wickeln konnte, würde ich vielleicht Insider-Informationen erfahren, die sonst niemand hatte. Mit einem leisen Seufzen träumte ich von einem Enthüllungsbuch mit meinem Namen auf dem Cover. Daran würde meine Mutter sicherlich ersticken. Mein Handy vibrierte im Rucksack. 15 Uhr, Kirstens Haus, bring gute Laune, für alles andere sorgen wir. XOXO. Dieses Mal seufzte ich genervt. Meine Freundinnen gehörten genauso zu Atlantic Beach wie meine Mutter. Ich machte mit, weil man es von mir erwartete und es mein Leben erleichterte. Nicht, weil ich wollte. Ich hatte früh gelernt, dass ich weniger hochgezogene Augenbrauen erntete, wenn ich bis zu einem gewissen Grad mit dem Strom schwamm. Also war ich lieber die langweiligste aller Freundinnen und nicht das Mädchen bei der Therapeutin, weil ihre Mutter sich darum sorgte, dass sie keine Freundinnen wollte. Das hatte ich nämlich schon hinter mir. An der Uni hatte ich meine Ruhe. Aber hier musste ich so tun, als wäre ich eine gesellige Person, der etwas an Partys und Freundinnen lag. »Oh mein Gott, es ist göttlich!« rief Beth, bevor sie einen Zug nahm und mir den Joint reichte. Kirsten hielt das silberne Kleid hoch und selbst ich musste zugeben, dass es wunderschön war. Auch meiner Körperform würde es schmeicheln, obwohl ich längst nicht so schlank wie meine Freundinnen war. Da niemand auf mich achtete, reichte ich das Tütchen einfach weiter an Jennifer, die es mir abnahm, ohne mich anzusehen. Ihre Augen hingen an der Designerkreation. Kirsten grinste in die Runde. »Wir haben uns einen kleinen Wettstreit überlegt, um zu entscheiden, wer das Kleid zur Sundown-Party tragen darf.« Am liebsten hätte ich das Gesicht in den Händen vergraben und gequält gestöhnt. Wenn Kirsten einen Satz mit diesen Worten begann, konnte es nur in einem Desaster enden. Im letzten Highschool-Jahr waren wir fast alle von der Schule geflogen, weil sie einen Graffiti-Wettstreit angezettelt hatte. Ich hatte nur mitgemacht, weil ich wusste, dass wir erwischt werden würden und meine Mutter ausflippen würde. Beides war eingetreten. Eigentlich waren wir doch zu alt für so einen Quatsch. Am Ende vom Davis Boulevard ist ein echt sexy Typ eingezogen. Ihr wisst schon, in das alte Auburn-Haus. Wer von uns ihn verführt, darf das Kleid tragen. Zustimmendes Gemurmel erhob sich und ich nickte kurzerhand. Das war wenigstens eine Aufgabe, durch die ich zur vollsten Zufriedenheit rasseln konnte. Ich würde hinfahren, klingeln, die dümmste Ausrede benutzen, die mir einfiel, und mich wegschicken lassen. Außerdem verkniff ich es mir, meine Freundinnen darauf hinzuweisen, dass ich der einzige Single in diesem Raum war. Was ging es mich an? Die Sundown Party war das wichtigste gesellschaftliche Event der Saison, ausgerichtet von meiner Mutter. Für mich war es der Abschluss des Sommers, denn am nächsten Tag kehrte ich der Insel stets den Rücken. Früher war ich zurück ins Internat gegangen, jetzt eben zur Uni. »Wir würfeln um die Reihenfolge, in der wir es versuchen können«, schlug Jennifer vor. Sie füllte gerade die Schottgläser mit Jägermeister auf und schob sie in unsere Richtungen. »Auf den Sommer«, sagte Beth und hob ihr Glas. »Auf den Sommer«, erwiderten wir einstimmig. Der Alkohol brannte in meiner Kehle und vom Kräutergeschmack wurde mir schlecht. Ich würde 3 Kreuze machen, wenn der verdammte Sommer vorbei war. »So, Erin, mit wem gehst du zur Party?« Ich griff nach meiner Wasserflasche, um den Geschmack aus meinem Mund zu spülen. »Nicht mit Mike, das steht schon einmal fest.« Sie schütteten sich aus vor Lachen, als hätte ich nie etwas Lustigeres gesagt. »Ich habe deinen trockenen Humor vermisst.« Anna tätschelte meinen Oberschenkel. »Humor? Das war ernst gemeint gewesen.« Ich unterdrückte das Seufzen. Konnte nicht wenigstens eine von ihnen etwas mehr wie ich sein? Außer den finanziellen Status unserer Eltern und das Alter teilte ich nichts mit ihnen. Sie studierten alle 3 Kunstgeschichte, weil das auf dem Lebenslauf vor dem Punkt Hochzeit einfach nett aussah. Aber hier herumzusitzen und Alkohol zu trinken war immer noch besser, als mit meiner Mutter zu diskutieren, warum ich nicht ausging. Sie hoffte schließlich immer noch, dass die Mädchen irgendwann einen guten Einfluss auf mich haben würden. Die Hoffnung starb bekanntlich zuletzt. Ich bekam den Würfel in die Hand gedrückt. Eine 6. Pflichtbewusst zog ich eine Schnute, als würde es mich ärgern, dass ich als Letzte starten durfte. Dabei hätte es mich nicht weniger kümmern können. Doch für eins waren meine Freundinnen gut. Informationen. »So, Vincent ist auf die Insel zurückgekehrt?« warf ich lässig in den Raum. Sofort waren sie Feuer und Flamme. »Ah, sexy, verdammt sexy«, murmelte Anna und streckte den Arm aus, damit Kirsten ihr den Joint gab. »Und keine Freundin«, ergänzte Jennifer. »Wer weiß, vielleicht kannst du ja mit ihm zur Party gehen. Er weiß ein nettes Paar Titten bestimmt zu schätzen.« Ich lächelte schmallippig, als Beth schnaubte. »Wie John! Er bettelt jetzt schon seit Monaten, dass ich sie mir vergrößern lasse.« »Wie nett von ihrem Freund«, dachte ich mir, bevor ich mich in meine Gedankenwelt zurückzog. Vincent Lorenzo hatte also keine Freundin. Vielleicht spielte das tatsächlich genau in meinen Plan.
Sie hören Creep. Er beobachtet dich. Creep Duett 1. Geschrieben von Mia Kingsley. Gesprochen von Kai Schulz und Fanny Bechert. Produziert und veröffentlicht von Mia Kingsley. Kapitel 1. Entspann dich, sagte Jameson zu mir und schenkte mir sein zertifiziertes Lächeln, das bisher noch jedes Frauenherz zum Schmelzen gebracht hatte. Ich schluckte und zwang mich, meine Hände auf die weiße, gestärkte Tischdecke zu legen, da ihm vermutlich aufgefallen war, wie nervös ich an meinem Kleid herumzupfte. An dem Kleid, das mir nicht einmal gehörte. »Du hast leicht reden«, ich räusperte mich, ehe ich lauter hinzufügte. »Das ist nicht, was ich erwartet habe.« »Hey, ich habe dich vorher gefragt, ob wir deine Beförderung feiern wollen.« Mein nervöses Lachen klang selbst in meinen Ohren gezwungen. »Mein Boss hat meine Teilzeitstelle zu einer Vollzeitstelle gemacht. Das hier wäre eher angemessen, wenn mein Vater, der zufällig eine renommierte Anwaltskanzlei betreibt, mich gerade erst zum Partner der besagten Kanzlei ernannt hätte, wie es bei jemand anderem hier am Tisch der Fall ist.« Ich erdolchte meinen besten Freund förmlich mit dem Blick. Doch er grinste lediglich. »Mir ist jeder Grund zum Feiern recht. Du zierst dich sonst immer so.« »Das könnte daran liegen, dass ich mir nicht einmal das Dessert hier leisten kann, von dem Rest des Essens und dem Kleid ganz zu schweigen. Als du gesagt hast, dass du zu mir kommst, dachte ich, wir schauen Netflix und du bringst zur Feier des Tages Popcorn und Eiscreme mit.« Stattdessen war Jameson mit einem Designerkleid und mysteriösen Plattitüden aufgetaucht. Er hatte mich so lang bearbeitet, bis ich eingeknickt war und das Kleid angezogen hatte. Dabei hatte er unentwegt von Freundschaften, Meilensteinen, Verpflichtungen und Hoffnung gesprochen, allerdings auf eine dermaßen verwirrende, nichtssagende Art und Weise, dass mir wieder eingefallen war, warum mein bester Freund so ein guter Anwalt war. Als ich sah, dass der Kellner erneut auf dem Weg zu unserem Tisch war, zog ich unwillkürlich die Schultern hoch. »Noch einen Champagner für die Dame?« »Nein«, sagte ich. »Ja«, sagte Jameson. Ich feuerte den nächsten wütenden Blick in seine Richtung. Leider nahm der Kellner lieber Jamesons Worte zur Kenntnis, weil er hier immerhin in seinem natürlichen Habitat war, während ich eher in den Buchladen gehörte, in dem ich arbeitete. Hätte meine Mutter nicht aus der Unterschicht heraus meinen absurd reichen Stiefvater geheiratet, wäre ich Jameson, dem Sohn seiner Nachbarn, niemals begegnet. In Situationen wie diesen war mir der Unterschied zwischen uns geradezu schmerzhaft bewusst. Jameson hatte mich im Grunde direkt als jüngere Schwester adoptiert, weil wir beide Einzelkinder waren. Seitdem mussten gut 15 Jahre vergangen sein. Und ich war nach wie vor wehrlos, wenn er sich etwas in den Kopf setzte. Deshalb sagte ich bloß brav Danke, als der Kellner mir den Champagner brachte. »Du musst wirklich mehr lernen, dich zu entspannen«, Jameson zwinkerte mir zu. »Du willst mich bloß betrunken machen.« »Das auch.« »Ha«, erwiderte ich triumphierend, »du gibst es also zu?« »Natürlich. Wenn du in spätestens einer Viertelstunde nicht ernsthaft angeheitert bist, bekomme ich dich nie dazu, mit mir auszugehen.« »Auszugehen? Ich dachte, wir würden gerade schon ausgehen.« Mit der Hand beschrieb ich das elegante Restaurant um uns herum, mit den dekorativen Säulen, dem Pianisten, der in einer Ecke vor sich hinklimperte, und dem vergoldeten Besteck. »Ich habe sozusagen einen Anschlag auf dich vor.« Seine braunen Augen funkelten, als er sich über den Tisch beugte und mich eindringlich ansah. »Was für einen Anschlag?« »Das sage ich dir erst, wenn dein Glas halb leer ist.« »Du bist ein herzloses Monster«, murrte ich, setzte das Glas aber brav an meine Lippen. Mit Jameson zu streiten war sinnlos, und ich würde mich viel früher auf meiner vertrauten Couch in meinen eigenen vier Wänden zusammenrollen können, wenn ich nachgab und machte, was er wollte. »Es ist nur zu deinem Besten. Du existierst ja nur noch für die Arbeit. Ich glaube, Miguel nutzt dich aus.« »Tut er nicht?« Ich verteidigte meinen Boss vehement. Vor allem, weil Jameson in diesem Fall vollkommen falsch lag. Miguel ließ mir weitestgehend freie Hand, und es war meine Entscheidung, so viel Zeit in den Buchladen und die Events zu pumpen, die ich so gerne organisierte. Außerdem hatte ich eine ansprechende Social-Media-Präsenz aufgebaut, die gepflegt werden musste. All das machte mir Spaß. Und ein arbeitssüchtiger Anwalt, der selbst mehr als 70 Stunden pro Woche schuftete, würde mir ganz sicher keine Vorhaltungen machen. Jameson hob versöhnlich die Hand. Wie war das Essen? Zum Niederknien. Ich durfte nur nicht zu lange darüber nachdenken, wie teuer der Spaß hier war. Mein bester Freund hatte von vornherein gesagt, dass er plante, die Rechnung zu begleichen. Doch an meinem schlechten Gewissen änderte das nichts. Besonders der Nachtisch war göttlich gewesen. Aber mit meinem Budget waren $45 für ein Schokoladensoufflé jenseits von Gut und Böse. Mein Glas ist übrigens halb leer. Du wolltest mir deinen weiteren Plan verraten. Jameson grinste und signalisierte dem Kellner, dass er zahlen wollte. Ich habe gelogen. Du bist wirklich ein Ungeheuer. Weißt du das eigentlich? Natürlich. Du sagst es mir immerhin mehrmals in der Woche. Aber das ist gut, denn so bleibe ich auf dem Boden der Tatsachen. Auf diese Weise kann man es natürlich auch formulieren. Ich leerte mein Glas und hoffte, dass meine Wangen nicht so rot waren, wie sie sich anfühlten. Jameson warf kaum einen Blick auf das Lederkuvert mit der Rechnung, sondern setzte seine schwungvolle Unterschrift darunter und erhob sich. Ich erschrak, weil ein anderer Kellner wie aus dem Nichts hinter mir auftauchte und meinen Stuhl zurückzog. Wahrscheinlich hatte er Mitleid mit mir, weil das enge schwarze Kleid wirkte, als könne ich mich kaum bewegen. Jameson hielt mir den Arm hin, damit ich mich bei ihm einhakte, und mir wurde bewusst, dass eine attraktive Blondine, die allein an der Bar saß und mit einer Olive in ihrem Cocktailglas spielte, mich neidisch musterte. Ich glaube, die Frau da drüben findet dich ansehnlich. Jameson rollte mit den Augen. Ich weiß nicht, wie oft ich dich schon gebeten habe, mich nicht zu verkuppeln. Ich bin mit dir hier. Es wäre stillos, jetzt mit einer anderen Frau zu flirten. Er führte mich aus dem Restaurant, die Türen wurden für uns aufgehalten. Abgesehen davon leidet mein Ego schon genug, weil du es immer klingen lässt, als könntest du nicht im geringsten nachvollziehen, dass jemand mich gut aussehend findet. Das habe ich nie gesagt, stotterte ich verlegen. Es war nicht meine Absicht gewesen, ihn zu kränken. Er winkte ab, als der Wagen gebracht wurde, und half mir beim Einsteigen. Ich war mir nicht sicher, ob ich es mir einbildete, aber seine Hand verharrte einen Hauch zu lang auf meinem nackten Rücken, der von dem extravaganten Ausschnitt enthüllt wurde. Jameson murmelte etwas, und ich schaute von dem Anschnallgurt zu ihm hoch. Was hast du gesagt? Nichts. Er klang beinahe brüsk, als er die Tür ins Schloss warf. Dann umrundete er den Porsche und setzte sich hinters Steuer. In der nächsten Sekunde war ich mir nicht mehr sicher, ob ich es mir nicht eingebildet hatte, denn das übliche, charmante Lächeln zierte wieder seine Lippen. Ich versuchte, den Saum des Kleides nach unten zu ziehen, weil ich mich nackt fühlte, gab aber schnell auf, da sonst meine Brüste aus dem Dekolleté springen würden. Gespannt verfolgte ich unsere Route mit, rätselte, welches Ziel Jameson wohl ansteuerte. Leider war er clever genug, das Navigationsgerät nicht zu benutzen, sodass ich keinen Hinweis hatte. Downtown gab es zu viele interessante Adressen, als dass ich eine Idee gehabt hätte, was mein bester Freund plante. Vielleicht war das Glück auf meiner Seite und er wollte mich nur ärgern, indem er einen riesigen Umweg fuhr, bevor er mich doch nach Hause brachte, damit wir es uns auf der Couch gemütlich machen konnten. Vergiss es, sagte er, als er vor einer Kreuzung langsamer wurde und den Blinker setzte, um abzubiegen. Was soll ich vergessen? Du siehst aus, als würdest du mit dem Gedanken spielen, dich aus dem fahrenden Auto zu werfen, damit du nicht mit mir ausgehen musst. Das ist unfair. Du weißt genau, dass es nichts mit dir zu tun hat, sondern bloß daran liegt, dass ich generell nicht gerne ausgehe. Wie willst du jemals einen Mann kennenlernen, wenn du nie ausgehst? Ich verzog den Mund. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt klingst du exakt wie meine Mutter. Abgesehen davon treffe ich im Buchladen genug Männer. Richtig. Männer, die heutzutage noch in Buchläden herumhängen, sind bestimmt der große Fang. Hey, du weißt, wie viele tolle Veranstaltungen wir dort haben. Und wir bieten viele digitale Inhalte an. Jameson sagte nichts, aber die Missbilligung in seiner Miene war kaum zu übersehen. Ihm passte es nicht, dass ich nur in einer Buchhandlung arbeitete, wie er es formulierte. Wenn es nach ihm und meinem Stiefvater gegangen wäre, hätte ich ebenfalls Jura studiert. Beide schienen nicht zu interessieren, dass ich weder Anwältin werden wollte, noch besonders gute Noten gehabt hatte. Ich wollte lieber den ganzen Tag von Büchern umgeben sein und meine Ruhe haben. Ich seufzte und schaute aus dem Fenster. Wie an jedem Freitagabend waren die Gehwege gut gefüllt und Taxis krochen durch die Straßen, um die ganzen Vergnügungssüchtigen an ihr Ziel zu bringen. Ich fühlte mich hier ebenso deplatziert wie im Restaurant. Manchmal hasste ich es, dass Jameson mich gut genug kannte, um mich praktisch zu allem überreden zu können. Vertrau mir einfach, wenn ich dir versichere, dass du heute Nacht Spaß haben wirst. Meine größte Angst ist, dass du recht haben könntest. Ich verschränkte die Arme und rümpfte die Nase. Weil du mir dann zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet bist? Nein, weil du es mir bis ans Ende der Zeit vorhalten wirst. Jamesons Grinsen verriet mir, dass ich nah an der Wahrheit war. Doch die Tatsache, dass er abbremste, lenkte mich zu sehr ab. Wir hielten vor einem schicken, aber unscheinbaren Gebäude. Eine Art Stadtvilla mit 3 Stufen, die hoch zu der schwarz lackierten Eingangstür führten. Ein Schild konnte ich beim besten Willen nirgendwo erkennen. Ich nahm an, dass wir am Ziel waren, denn ein Mann in einem dunklen Anzug kam näher, umrundete den Wagen und öffnete Jamesons Tür. Mich ignorierte er vollkommen. Stattdessen reichte er meinem besten Freund eine Karte und nahm ihm im Gegenzug den Autoschlüssel ab. Die ganze Interaktion wirkte nicht, als würde Jameson es zum ersten Mal machen. War das hier einer dieser schicken, ultrageheimen Nachtclubs? Jameson kam zu meiner Tür und öffnete sie für mich. Ich lief knallrot an, als mir klar wurde, dass ich ihn dermaßen fasziniert beobachtet hatte, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen war, auszusteigen. Er legte meine Hand auf seinen Unterarm, nachdem ich mich bei ihm eingehakt hatte, und schob sein volles, dunkelblondes Haar nach hinten. Ich spürte das dringende Verlangen, an meinem eigenen Bob zu zupfen, nur um sicherzugehen, dass ich Jameson nicht blamierte. Meine Nerven spielten völlig verrückt. Doch Jameson war die Ruhe selbst, schob die Karte in das Lesegerät und grinste zufrieden, als die Eingangstür daraufhin nach innen aufschwang. Hinter uns fiel sie wieder ins Schloss und ich zuckte zusammen. Der Eingangsbereich war wie in jeder eleganten Villa eingerichtet. Unter der Decke hing ein Kronleuchter, überall standen Säulen und teure Skulpturen. In der Mitte befand sich ein Tisch mit einem üppigen Blumenbouquet. Es hätte mich nicht überrascht, wenn meine Mutter gleich aus dem Salon gekommen wäre, denn das Haus meines Stiefvaters war ähnlich eingerichtet, ebenso wie das Anwesen von Jamesons Eltern. Mein bester Freund hatte für die teure Einrichtung nichts übrig und dirigierte mich geradewegs zur Treppe, die nach unten in den Keller führte. Ich war verwirrt, weil ich weder einen Club noch andere Menschen sah. Im Grunde fühlte ich mich wie eine Einbrecherin. Bist du sicher, dass wir da einfach runtergehen können? Skeptisch schaute ich nach unten. Die Wände waren so verputzt worden, dass sie mich an eine mittelalterliche Burg erinnerten. Die flackernden Kerzen, die eher wenig Licht spendeten, halfen nicht, diesen Eindruck zu mildern. Ja, bin ich. Jameson schien es enorm lustig zu finden, dass ich Bedenken hatte, und zog mich mehr oder weniger mit sich. Mir blieb nichts anderes übrig, als ihm zu folgen, und so stieg ich die Treppe nach unten, klammerte mich an seinen Arm. Wir kamen in einem kleinen Vorraum an und dort stand an einem Stehpult eine überaus attraktive Rothaarige in einem noch knapperen Kleid als meinem. Sie lächelte höflich. »Mr. Ryan? Miss Stone?« Jameson nickte knapp und zog ohne Vorwarnung ein Bündel Bargeld aus seiner Hosentasche. Ein dickes Bündel. Ein sehr dickes Bündel. Da die Rothaarige nicht einmal mit der Wimper zuckte, schien der Vorgang sie, im Gegensatz zu mir, nicht zu überraschen. Sie zählte das Geld flüchtig nach und öffnete dann die Tür hinter dem Pult für uns. »Viel Vergnügen!« Mir war schlecht, weil ich nach $3,000 aufgehört hatte, mitzuzählen. Ich wusste, dass Jameson wohlhabend war, allerdings war mir nicht wohl dabei, wenn er sein Geld für mich ausgab, denn ich nahm an, dass er soeben den Eintritt für uns bezahlt hatte. Wo auch immer wir hier waren, es war ein teurer Spaß. Obwohl ich nicht die geringste Ahnung hatte, was ich zu erwarten hatte, traute ich meinen eigenen Augen kaum, nachdem wir durch die Tür getreten waren. Ich wusste, rein rational, dass ich in einem Keller war. Doch genauso gut hätte ich in einem exquisiten Restaurant in Manhattan stehen können. Die Wände waren mit blutrotem Stoff bespannt. Kristalllüster hingen an roten Stoffbahnen unter der Decke. Und überall standen schwarze Ledersitzgruppen. Die gesamte Längsseite des Raumes wurde von der Bar eingenommen und einige der Gäste bewegten sich langsam auf der kleinen Tanzfläche. Das Publikum wirkte gemischt, solange ich von dem offensichtlichen Reichtum absah, der sie alle verbinden musste. So viel Geld für den Eintritt in eine schnöde Bar? Hatte Jameson den Verstand verloren? »Wo sind wir hier?« flüsterte ich, nachdem ich mich zu meinem besten Freund gebeugt hatte. »Ich gehöre hier nicht hin.« Jameson schüttelte knapp den Kopf, als würde ich Unsinn reden, und führte mich zur Bar. »Ich bleibe bei meiner Aussage, dass du dich dringend entspannen musst. Mehr Champagner?« »Nein, ich sollte nichts mehr trinken.« Natürlich ignorierte er mich und bestellte einen Champagner für mich und einen Cocktail, von dem ich noch nie gehört hatte, für sich. Ich klammerte mich an der Bar fest, damit niemandem auffiel, wie unwohl ich mich fühlte und wie weich meine Knie waren. Immerhin wollte ich Jameson nicht bloßstellen. Dabei ließ ich meinen Blick durch den Raum schweifen. Zuerst fiel mir auf, dass die Leute auf der Tanzfläche sich wirklich sehr dicht aneinander drängten. Dann erst bemerkte ich die Hände, die definitiv auf Wanderschaft waren. Auch die Leute, die vereinzelt in den Sitzgruppen saßen, machten miteinander herum. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich gerade gesehen hatte, wie ein Mann die Hand unter das Kleid seiner Begleiterin geschoben hatte. Jameson, sagte ich. Keine Sorge, er tätschelte meinen Arm. Wir bleiben nicht hier. Wir wollen nach unten. Unten? Meine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Was ist unten? Der Ort, an dem heute Nacht deine wildesten Träume wahr werden. Ich hab doch gesagt, dass ich einen Mann für dich finden werde. Einen Mann? Wofür? Er drückte mir das Glas Champagner in die Hand. Na, jedenfalls nicht, um über die Bibel zu diskutieren. Ein entferntes Stöhnen drang an mein Ohr und schlagartig wich das Blut aus meinem Gesicht. Oh mein Gott, ist das hier etwa ein Sexclub?
Sie hören Violent Gentleman, geschrieben von Mia Kingsley, gesprochen von Emilia Schilling, Bruno Sturm, Robert Kubus und Hagen Winterfels. Produziert und veröffentlicht von Mia Kingsley. Kapitel 1. Ich seufzte, als ich das Portemonnaie öffnete und lausige $50 in Bar fand. Dieser verdammt harsche Winter sorgte dafür, dass weniger Passanten als üblich unterwegs waren und ich nicht wählerisch sein konnte, was meine Opfer anbelangte. Auf dem verkratzten Resopaltisch in der kleinen Küche lagen jetzt nur $127, eine falsche Rolex, 3 oder 4 Gramm Koks, sowie ein paar nicht näher definierbare Pillen. Wahrscheinlich Ecstasy. Das reichte weder für Lebensmittel noch um eine Hälfte der Miete zu begleichen. Genervt zog ich meinen Pferdeschwanz über die Schulter und betrachtete das ausgewaschene Blau. So viel zu meinem Plan, mir einen Friseurbesuch zu gönnen. Der Winter war einfach zu früh gekommen. Die bitterkalten Temperaturen sorgten auch dafür, dass ich nicht zu viel Zeit draußen verbringen konnte. Ich zupfte an meiner Unterlippe und holte mein Handy hervor. Hatte ich nicht eine Stellenanzeige für einen Juwelier gesehen? Vielleicht konnte ich mich dort bewerben. Ein teures Collier und ich würde einige Monate nicht arbeiten müssen. Ich starrte aus dem Fenster. Die dichten Schneeflocken blockierten beinahe sämtliches Licht und ließen es wesentlich später aussehen, als es eigentlich war. Wenn ich es schaffte, die Zeit bis zum Frühjahr zu überbrücken, wäre alles wieder gut. Mit einem frustrierten Seufzen ging ich zum Kühlschrank und holte eine Flasche Weißwein heraus. Das Zeug war unglaublich billig und schmeckte viel zu süß, aber für meine momentane Stimmung kam es wie gerufen. Ich trank viel zu viel, bevor ich die E-Mail-Adresse des Juweliers kopierte und nach dem Lebenslauf suchte, den ich mir im Internet zusammengestohlen und dann gespeichert hatte. Kay Sparrow hatte keinerlei nennenswerte Fähigkeiten und war nicht dazu geeignet, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Doch Emma Pierce, mein braves alter Ego, war perfekt für die ausgeschriebene Stelle. Mein Daumen schwebte über dem Senden-Button, als ich Milos Schlüssel im Türschloss hörte. Während ich meine Lebensentscheidungen kontemplierte und den letzten Rest aus der Flasche trank, brauchte mein Mitbewohner 4 Anläufe, um die Wohnungstür aufzuschließen. Die Tür krachte an die Wand, als er versuchte, mit den ganzen Einkaufstüten hereinzukommen. Ich sah das Chanel-Logo, mindestens eine Tüte mit dem Apple-Logo und diverse andere Designeraufdrucke. »Babe, du bist zu Hause?« Er schaute ertappt von seinen Tüten zu mir und bemerkte schließlich die mickrige Ausbeute hinter mir auf dem Küchentisch. »Scheiß Wetter«, sagte ich bloß, zuckte mit den Achseln und stellte die Weinflasche weg. Weil ich im Grunde nichts zu verlieren hatte, schickte ich die Bewerbung ab, ehe ich die Arme verschränkte und Milo ansah. Vielsagend musterte ich die Tüten und wartete auf eine Erklärung. Das ging jetzt schon eine ganze Weile so. Eigentlich studierte Milo Musik und hielt sich mit kleinen Drogendeals über Wasser, weshalb ich ihm das Koks und die Pillen überlassen würde, um wenigstens einen Teil meiner Miete finanzieren zu können. Mir war schon aufgefallen, dass er in letzter Zeit merklich mehr Geld zu haben schien. Nicht, dass er überhaupt so beschissen dran gewesen wäre wie ich, aber er hatte zumindest kein Vermögen irgendwo auf einem Bankkonto liegen. Doch seit 2, 3 Monaten ging er ständig essen, kam mit unzähligen Tüten nach Hause und bestellte mehrmals in der Woche Sushi. Glücklicherweise fütterte er mich mit durch. »Mach dir keine Sorgen«, tröstete er mich und kickte die Wohnungstür mit der Ferse seiner Chelsea Boots zu. Mit der Ferse seiner brandneuen Chelsea Boots. »Das mit der Miete ist nicht dringend.« Er hatte leicht reden. So nett es war, dass er mir half. Für mein Selbstbewusstsein war es überhaupt nicht gut. Ich war so stolz darauf gewesen, dass ich allein klarkam, nachdem ich von zu Hause abgehauen war. »Soll ich dir beim Tragen helfen?« fragte ich und sah zu, wie er sich abmühte, die ganzen Träger von seiner Hand zu schütteln. Doch die Hälfte von ihnen hatte sich verheddert. Mit einem Grinsen ging ich zu ihm. »Bist du zum wichtigsten Dealer der Stadt aufgestiegen und ich habe es verpasst?« Vorsichtig entwirrte ich die Stoffbänder und seidigen Kordeln, während ich in die Tüten schielte. Ein neues MacBook und ein iPad sowie eine Apple Watch, 2 Gucci-Pullover und ein Gürtel, ein Rucksack von Alexander McQueen und Unterwäsche von … Ich kannte die Marke nicht einmal. »Ich kann es erklären.« Milo grinste schief und enthüllte damit seinen goldenen Eckzahn. »Ich lebe nicht hinterm Mond. Offensichtlich hast du jetzt einen Sugar Daddy.« Milo vergrub die Zähne in seiner unverschämt vollen Unterlippe. »So in etwa.« »So in etwa? Willst du mir etwa erzählen, dass du für das ganze Zeug nicht deinen Arsch im wahrsten Sinne des Wortes hinhalten musst, während ich mir draußen das gleiche Körperteil abfriere?« Er lachte Streng genommen ist der Sex kein Muss. Und hier, ich hab dir etwas mitgebracht. Das Funkeln in seinen braunen Augen gefiel mir überhaupt nicht, als er mir eine der Tüten hinhielt. Louis Vuitton, das ist über meiner Preisklasse. Ich schulde dir ohnehin schon zu viel. Wahrscheinlich sollte ich dir anbieten, die Haushälterin zu spielen, aber ich putze sowieso, weil wir beide nicht wollen, dass ich koche. Es könnte aber deine Preisklasse sein. Er drückte die Tüte förmlich in meine Hand. Ich musste nur einen Blick hineinwerfen, um zu wissen, dass es nicht nur außerhalb meiner Preisklasse war, sondern auch nicht mein Stil. Hellblaue Spitze? Milo musterte den übergroßen Pullover, der beinahe von meiner Schulter rutschte, und die schwarzen Leggings, die aus einem billigen Lederimitat bestanden, bis er an meinen Füßen verharrte. Ich wusste selbst, dass mein linker Socken ein Loch hatte, aus dem mein Zeh ragte, und widerstand dem Impuls, die besagten Zehen zu krümmen. Mein Mitbewohner zwang sich ein breites Lächeln ins Gesicht. »Du musst versprechen, dass du dich nicht aufregst, Sparrow.« »Wenn du schon so anfängst, kann ich dir garantieren, dass ich mich aufregen werde.« »Also, da ist dieser Mann. Nein!« Ich stellte die Einkaufstüte auf den Boden und drehte mich auf dem Absatz um. In meinem Schlafzimmer warf ich die Tür ins Schloss. Natürlich ließ Milo sich nicht davon abhalten und klopfte lautstark. »Hör's dir wenigstens an. Ich bin keine Hure. Bin ich vielleicht eine Hure?« Sofort verspürte ich ein schlechtes Gewissen. »Natürlich nicht. Und das habe ich nicht gesagt.« »Aber gemeint«, erwiderte er. Dieses Arschloch wusste genau, wo meine Schwachstellen waren. Unter Zähneknirschen öffnete ich die Zimmertür. »Du hast 3 Sekunden.«
$10,000.
Ich kniff die Augen zusammen. »Meinetwegen, du hast 10 Sekunden.«
Sie hören Wicked Little Princess, The DeLucci Family, 1. Geschrieben von Mia Kingsley. Gesprochen von Irina Bell und Urs Adomeit. Produziert und veröffentlicht von Mia Kingsley. Kapitel 1. Nicht zum ersten Mal an diesem Abend fragte ich mich, warum ausgerechnet immer ich die Stimme der Vernunft sein musste. Ich stand in der Nähe der Bar und behielt Davide und Gino im Auge, weil Gino einen Hauch zu heftig mit Benedetta Arcuri flirtete. Dabei wusste der beste Freund meines Bruders Davide, dass Benedetta nicht nur etwa 15 Jahre älter war als er, sondern auch verheiratet. Und ihr Mann war nicht gerade für seinen Humor bekannt. Gino fing meinen Blick auf und zwinkerte mir zu. Vermutlich stand mir der Argwohn wieder einmal ins Gesicht geschrieben. Davide folgte dem Blick seines Freundes und sah zu mir, woraufhin er die Zeigefinger in seine Mundwinkel stach und sie grotesk nach oben zog, um mir zu signalisieren, dass ich mehr lachen sollte oder wenigstens lächeln. Das wäre zumindest ein Anfang, hatte er mir schon oft gesagt. Ich verschränkte die Arme, wandte mich ab und überlegte, warum ich gedacht hatte, dass Davide sich ändern und erwachsen werden würde, sobald er die 30 hinter sich gelassen hatte. Dieser Clown würde sich nie ändern. Nicht, solange er und Gino zusammen Unsinn veranstalten konnten. Rechts neben mir kicherte eines der Teenager-Mädchen, die sich schon eine ganze Weile verdächtig nah bei mir zusammendrängten und tuschelten. Das schrille Geräusch verursachte mir Unbehagen, genau wie solche Veranstaltungen im Allgemeinen. Ich verstand den Drang zu sozialisieren, den so viele Leute zu verspüren schienen, einfach nicht. Die Möbel waren aus dem Wohnzimmer des großen Anwesens der Familie Mancini geräumt worden, damit wir die Verlobung ihrer Tochter Aurora mit meinem älteren Bruder Gabriele feiern konnten. Ich verstand den Sinn dahinter nicht. Es war ja nicht so, als wären Aurora und Gabriele sich irgendwo begegnet und hätten sich unsterblich verliebt. Das Ganze war eine rein geschäftliche Vereinbarung, die zwischen der Mancini und der DeLucci-Familie geschlossen worden war. Auroras Meinung spielte nicht einmal eine Rolle, wozu also der Aufwand mit dieser üppigen Party? Ich bekam bereits Zahnschmerzen, wenn ich bloß grob überschlug, was allein die Blumenarrangements kosteten. Vom Essen, den Kellnern und der Liveband mal abgesehen. Die Teenager-Mädchen kicherten erneut und ich kam zu dem Schluss, dass sich jeder außer mir hervorragend amüsierte. Zumindest fast jeder. Denn in diesem Moment öffnete sich die Tür zum angrenzenden Arbeitszimmer von Jeremia Mancini, in dem Gabriele und Aurora ein paar Worte unter vier Augen gewechselt hatten. Es war das erste Mal, dass Gabriele sich überhaupt dazu herabgelassen hatte, persönlich mit Aurora zu reden. Mich interessierte, was er zu ihr gesagt hatte, denn sie wirkte, als wäre sie einem Geist begegnet. Die sonst so rosigen Wangen waren bleich, und sie konnte sich nicht einmal ein halbes Lächeln abbringen, bevor sie Gabriele gegenüber einen kleinen Knicks andeutete und förmlich aus dem Raum flüchtete. Er schaute ihr unbeteiligt hinterher. Der Knicks irritierte mich, weil er eine unfassbar altertümliche Geste war. Meine Neugier gewann, und ich ging zu meinem Bruder, allerdings auch, da es der perfekte Vorwand war, um die nervigen Teenager-Mädchen loszuwerden. Ein paar von ihnen näherten sich vermutlich dem 18. Geburtstag und flirteten mit der Idee, mir versprochen zu werden. Nein, danke. »Hey«, sagte ich zu ihm. Er schaute mich an und hob eine Augenbraue. »Was ist mit deinem Gesicht? Soll das etwa ein Lächeln sein?« Ich gab es auf. »Was hast du zu Aurora gesagt?« »Was soll ich schon groß zu ihr gesagt haben? Das Übliche eben.« Weil ich nicht die geringste Ahnung hatte, was das Übliche in einer solchen Situation sein sollte, wollte ich danach fragen, als mein Bruder die Hand hob. »Lass mich mit deinen Vorhaltungen in Ruhe, okay? Ich brauche einen Drink, einen verdammt großen Drink.« Nur zu deiner Information, es war nicht mein Plan, dir Vorhaltungen zu machen. »Stimmt, du tarnst deine Kritik immer hinter Fragen und gut gemeinten Ratschlägen.« Gabriele bahnte sich den Weg zur Bar und musste alle paar Meter stehen bleiben, um Glückwünsche entgegenzunehmen. Mir verging sowohl die Lust, weiter mit ihm zu reden, als auch ihm zu folgen, weshalb ich das Wohnzimmer verließ. Der Geräuschpegel ebbte merklich ab, was ich sehr begrüßte.
»Oh, Mr. DeLucci, suchen Sie die Waschräume?«
Auroras Mutter kam mir entgegen und breitete wie eine Henne die Arme aus, um mich wegzuscheuchen. Hinter ihr drangen laute Würgegeräusche zu mir.
»Ich zeige Ihnen das Bad im oberen Stockwerk. Grazie mille.«
Ich rollte mit den Augen, denn niemand von uns sprach Italienisch, von meiner Großmutter abgesehen. Doch Mrs. Mancini führte sich immer auf, als wäre sie erst gestern aus Italien angekommen. Zwar hätte ich sie darauf hinweisen können, dass ich gar nicht ins Bad gewollt hatte, aber ich war froh, dem Trubel zu entkommen. Außerdem würde ich mir die Gelegenheit, mich im Rest des Hauses umzusehen, sicherlich nicht entgehen lassen. Danke. Ich rang mir meine Version eines höflichen Lächelns ab. Sie winkte ab.
Wir sind doch jetzt Familie.
Richtig. Um nicht noch länger mit ihr reden zu müssen, öffnete ich die Tür zum Bad. Ich würde mir wenigstens die Hände waschen, damit sie weg war, bis ich wieder rauskam, denn ich wusste beim besten Willen nicht, wie viel Smalltalk ich heute noch verkraftete. Tatsächlich war die Luft rein, als ich wieder in den Flur trat. Mr. Mancini war für seine exquisite Kunstsammlung bekannt, und ich fragte mich, ob er hier irgendwo ein paar der Stücke hängen hatte. Als ich langsam durch den Flur ging, hörte ich Auroras Stimme.
»Ich meine, ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht kann ich weglaufen?«
Sie klang ebenso verzweifelt, wie sie unten ausgesehen hatte, als sie nach dem Gespräch mit Gabriele wieder ins Wohnzimmer gekommen war. Aus Neugier ging ich in die Richtung, obwohl meine Vernunft mich darauf hinwies, dass alles, was mit Aurora zu tun hatte, streng genommen Gabrieles Problem war. Wobei ich mit meiner Funktion als sein Bruder ja auch nicht vorgeben konnte, nichts gehört zu haben. Eine andere Frau seufzte theatralisch.
»Also ich bin immer noch dafür, dass du ihn umbringst. In der Hochzeitsnacht. So richtig dramatisch. gib vor, ihn reiten zu wollen und ramm ihm einen Brieföffner in die Brust. Irgendwie sowas.
Die Tür zu Auroras Zimmer stand einen Spalt weit auf und gewährte mir gerade genug Platz, um sie und ihre beiden Freundinnen sehen zu können. Aurora lehnte an einem weißen Schminktisch und hatte die Arme um sich selbst geschlungen. Das rosafarbene Spitzenkleid stand ihr hervorragend und ließ sie wie eine Prinzessin aussehen. Ich hatte schon im Scherz, wobei es eigentlich ernst gemeint gewesen war, zu Gabriele gesagt, wie froh er sein konnte, dass Aurora so hübsch war. Er hatte zuerst nicht reagiert und erst nach einer Weile geantwortet, wie langweilig er sie fand. Ich wusste nicht, was an ihren strahlend blauen Augen, dem herzförmigen Gesicht, den vollen Lippen und ihrem langen brünetten Haar langweilig sein sollte. Außerdem hatte sie eine Killerfigur, die unter der engen Spitze perfekt zur Geltung kam. Da ich größer als Gabriele und Davide war, überragte ich Aurora um ein ganzes Stück, wodurch sie mir noch zierlicher und schmaler vorkam. Ich verstand meinen Bruder wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es über mich bringen würde, ihn zu erstechen. Aurora zuckte hilflos mit den Achseln. Dann nimm halt Gift. Die Unruhestifterin saß auf dem Bett und wirkte in ihrem pastellfarbenen Kleid mit den blonden Haaren, als könnte sie kein Wässerchen trüben. Sie strich ihre Haare nach hinten und stieß die Dritte im Bunde, die mit auf dem Bett saß, mit dem Ellbogen an. Kann Leo da nichts besorgen? Ich brauchte einen Moment, um sie zu identifizieren. Sophia Cataneo war die jüngere Schwester von Venanzio Cataneo, einem unserer Capo, der die Position nach dem Tod seines Vaters übernommen hatte. Er war loyal, zuverlässig und absolut ruchlos. Nur ganz offensichtlich nicht seiner Schwester gegenüber. Die schmale Brünette, die neben ihr hockte, sagte mir im ersten Moment nichts. Ich werde Leo bestimmt nicht bitten, Gift zu besorgen, damit Aurora seinen Boss umbringen kann. Ihre Wangen waren gerötet. Außerdem sollten wir gar nicht darüber sprechen, fügte sie mit leiserer Stimme hinzu. Du hast leicht reden, Ludovica. Sophia rümpfte die Nase. Du hast deinen Traummann ja bereits gefunden und wirst nicht gezwungen, Il Mostro zu heiraten. Meine Mundwinkel zuckten, weil mir nicht klar gewesen war, dass mein älterer Bruder offenbar unter der Hand »das Ungeheuer« genannt wurde. »Stimmt. Wenn herauskommt, dass ich eine Affäre habe, bin ich bestimmt viel besser dran«, gab Ludovica zurück und sah nervös zur Tür, woraufhin ich einen Schritt zurücktrat, damit sie mich nicht entdeckte. »Im Grunde sieht Gabriele ja nicht schlecht aus«, fuhr Sophia fort. »Die Tattoos sind heiß«, sie grinste anrüchig. Es ist nur schade, dass er so ein Arschloch ist. Allein für das, was er zu dir gesagt hat, solltest du ihn umbringen. Ich nahm mir vor, mit Venanzio zu reden, damit er seine Schwester an eine kürzere Leine legte. Eine sehr viel kürzere Leine. Alternativ konnte er sie meinetwegen auch die nächsten Jahre in einem Turm einmauern, bis irgendein armer Vollidiot blöd genug war, sie zu heiraten. Die Sachen, die sie von sich gab, warfen kein gutes Licht auf sie und konnten schnell als Verrat angesehen werden. Abgesehen davon interessierte es mich brennend, was genau mein Bruder zu Aurora gesagt hatte, dass ihre Freundin ihn dafür tot sehen wollte. »Ich werde ganz sicher niemanden umbringen.« Aurora schüttelte den Kopf. »Ich werde weglaufen. Aber dann brauchst du einen guten Plan. Ich werde dir helfen«, erklärte Sophia mit Entschlossenheit in der Stimme. Sie klang so überzeugend, dass ich entschied, mich einzumischen, obwohl ich gar nicht geplant hatte, die Frauen auf meine Anwesenheit aufmerksam zu machen. Ohne ein Wort zu sagen, schob ich die Tür weiter auf und betrat Auroras Zimmer. Eine feine Vanillenote stieg in meine Nase, die mich kurzzeitig verwirrte. Da klar war, dass ich zumindest Auroras letzten Satz gehört hatte, wurde sie noch bleicher, als sie ohnehin schon war. Ludovica sprang vom Bett auf und warf ihrer Freundin einen panischen Blick zu, die daraufhin Richtung Tür nickte. Aurora gab ihr damit die Absolution, direkt die Flucht zu ergreifen. Sophia hatte es weitaus weniger eilig, blieb stur sitzen und schaute mich herausfordernd an. »Lass uns bitte allein«, sagte ich. Mein eisiger Tonfall machte klar, dass es sich nicht wirklich um eine Bitte handelte. »Ich weiß nicht«, Sophia verzog das Gesicht. Ich glaube nicht, dass ich das gehören würde. Reine Braut, Jungfräulichkeit, bla bla bla. Es juckte mir in den Fingern, ihr den schlanken Hals umzudrehen. Stattdessen starrte ich sie in Grund und Boden. Ich würde mich gern mit Aurora unterhalten und habe nicht vor, sie in den nächsten 2 Minuten zu ficken. Aurora wurde feuerrot, doch Sophia war längst nicht beeindruckt. Ich bin mir sicher, dass du genauso gut sagen kannst, was du sagen willst, während ich hier bin. Du hast 2 Sekunden, deinen Arsch in Richtung Tür zu schwingen, die du auf dem Weg nach draußen übrigens direkt hinter dir schließen kannst. Oder ich vergesse doch nicht, dass ich deine großartigen Ratschläge für die Hochzeitsnacht gehört habe und diese vermutlich sowohl an deinen als auch meinen Bruder weitergeben sollte. Ein Funke glomm in Sophias Augen auf. Allerdings konnte ich beim besten Willen nicht sagen, ob es Angst oder Wut war, die dort loderte. »Sophia«, bat Aurora leise, »geh einfach. Ich komme schon klar.« Wenigstens die Braut meines Bruders schien vernünftig zu sein. Zumindest, wenn ich das Gerede über die Flucht großzügig ignorierte. Sophia erhob sich vom Bett und ballte die Fäuste. »Ich habe keine Angst vor dir oder deinem Bruder.« »Du verkündest das, als wäre Dummheit eine Tugend. Die Tür ist da. Zwing mich nicht, dir zu helfen.« Sophias Mund öffnete sich, aber Aurora war schneller. Sie stürzte sich förmlich auf ihre Freundin und schob Sophia zur Tür. Die beiden zischten sich leise an, ehe Aurora die störrische Blondine regelrecht in den Flur stieß und die Tür schloss. »Entschuldigung.« Aurora blieb so weit wie möglich von mir entfernt stehen und starrte den Fußboden an. Sophia meint es nicht so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie jedes einzelne Wort ernst gemeint hat. Aurora vergrub die Zähne in ihrer vollen Unterlippe und zog es vor, darauf nichts zu erwidern. »Weißt du, wer ich bin?«, fragte ich. Sie schaute mich kurz an und wandte den Blick direkt wieder ab. »Davide?« »Nein, ich bin Luca.« Ich hatte nicht die geringste Ahnung, warum es mich ärgerte, dass sie das nicht wusste. Wir trafen selten auf die Frauen der anderen Familien, genau wie wir ein Auge darauf hatten, wann unsere Schwester sich wo mit wem traf. Die einzige Ausnahme bildeten gesellschaftliche Events wie dieses hier. Runde Geburtstage, Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen waren die einzigen Anlässe, zu denen wir alle zusammenkamen. Aus den Geschäften wurden die Frauen strikt rausgehalten. Außerdem war es besser, wenn nicht jeder Feind wusste, wer die Frauen waren und wie viele tatsächlich zur Familie gehörten. Ich hatte lediglich einen guten Überblick, weil mein Bruder seit dem Tod unseres Vaters der Boss war. Rein technisch gesehen machte es mich zu einer Mischung aus seinem Konziliere und einem Unterboss. Deswegen wusste ich auch nicht genau, wer Ludovica war und von welchem Leo sie gesprochen hatte. Aber ich würde es herausfinden. »Oh«, machte sie bloß. »Ich hoffe, ihr habt gerade nur gescherzt.« Mir war klar, dass dem nicht so war, doch ich wollte Aurora nicht noch weiter verängstigen. »Natürlich«, sie konnte mich nicht einmal ansehen. »Du weißt, dass es vor allem ein schlechtes Licht auf deine Mutter werfen würde, wenn du eine Dummheit machst. Ich nehme nicht an, dass du das möchtest.« Man sollte meinen, dass es eher auf meinen Vater zurückfallen würde. Immerhin ist er doch dafür verantwortlich, mit eiserner Hand die Familie zu regieren. Im ersten Moment wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Warum so feindselig? Sie schaute mich an, eine Augenbraue gehoben. Soll das ein Scherz sein? Mir gefiel, dass sie offenbar für einen Moment ihre Angst vergessen hatte. Nur ihr Tonfall war für meinen Geschmack einen Hauch zu anklagend. »Nein, Sophia hat selbst gesagt, dass Gabriele attraktiv ist. Du könntest wesentlich schlechter dran sein.« Ich hätte beinahe hinzugefügt, dass mein Bruder auch nicht die Angewohnheit hatte, Frauen zu schlagen. Aber mein Instinkt sagte mir, dass ich dem Gespräch damit die falsche Richtung geben würde. »Oder, und hier kommt eine absolut innovative Idee, ich könnte mir meinen Mann selbst aussuchen. Möglicherweise will ich auch gar nicht heiraten, aber das scheint ja niemanden zu interessieren.« »Das interessiert in der Tat niemanden. Ich bin nicht hier, um mit dir zu diskutieren, Aurora.« Leider habe ich zufällig gehört, worüber ihr gesprochen habt. Und ich bin nur reingekommen, um dir zu sagen, dass du besser keine Dummheit machen solltest. Außerdem solltest du aufpassen, dass niemand anders euer lächerliches Gerede hört. Das könnte ins Auge gehen. Da ich mich meiner Meinung nach ausreichend mitgeteilt hatte, drehte ich mich um und ging zur Tür. In der letzten Sekunde hielt Aurora mich zurück.
Luca!
Die Art, wie sie meinen Namen so atemlos hauchte, stellte merkwürdige Dinge mit meinem Magen an. Ja, ich drehte mich langsam um. Könntest du bitte vergessen, was du gehört hast? Sie versuchte sich an einem höflichen Lächeln, aber es wirkte kraftlos. Natürlich. Vor allem den Teil über Ludovica. Mir ist es egal, wenn ich Ärger bekomme. Und ich denke, dass Sophia es ähnlich sieht, aber Ludovica hat nichts damit zu tun. Sie ist ohnehin die dritte Tochter und Aurora brach ab und ging wieder dazu über, die Beschaffenheit des Bodens unter ihren Füßen zu studieren. Ich erinnerte mich daran, dass Ludovica einen Leo als ihren Liebhaber benannt hatte, der für Gabriele und damit auch für mich arbeitete. Es wäre für mich weitaus kritischer gewesen, wenn sie mit einem Außenseiter schlafen würde. Ich denke, das kann ich tun. Danke. Aurora klang erleichtert. Ich verließ den Raum und machte mich auf die Suche nach Gabriele. Zwar wusste ich noch nicht, was genau ich ihm erzählen wollte, weil Aurora auf mich nicht den Eindruck machte, als würde sie es tatsächlich erwägen, ihn mit einem Brieföffner zu attackieren. Abgesehen davon konnte mein Bruder sich verteidigen und hätte den Tod verdient, wenn er sich von einer kleinen, schmalen und vor allem unerfahrenen Person wie Aurora überraschen lassen würde. Mir gingen bloß Sophias Worte nicht aus dem Sinn, und ich wollte wissen, was er zu Aurora gesagt hatte. Ich fand ihn im Garten, wo er sich mit einem Glas Wodka in der Hand ganz offensichtlich davor drückte, sich weiter mit den anderen Gästen unterhalten zu müssen. Bekomme ich irgendwie einen Bonus oder so, wenn ich dir sage, dass jemand ein Attentat auf dich plant? Wenn du den Rest des Jahres brav bist, bekommst du vielleicht ein größeres Weihnachtsgeschenk, knurrte Gabriele und leerte sein Glas. Ich habe zufällig gehört, wie Auroras Freundinnen ihr Tipps gegeben haben, um dich loszuwerden. Sophia Cataneo hat dafür plädiert, dich mit einem Brieföffner zu erledigen. Beim Sex. Oder kurz vor dem Sex. Ich kann mir üblere Arten vorstellen, aus dem Leben zu scheiden. Er zuckte mit den Achseln und stellte das Glas weg. Wer ist sie? Venancio Cataneos jüngere Schwester. Sie müsste so 22 oder 23 sein. Blond, so groß in etwa. Ich hielt meine Hand in die Höhe. Er schüttelte den Kopf. Ah, sagt mir leider nichts. Der Auslöser für den Ratschlag war wohl deine Unterhaltung mit Aurora. Was genau hast du eigentlich mit ihr besprochen? Dir ist klar, dass du das bereits gefragt hast, richtig? So den Standard halt, was ich von meiner Ehefrau erwarte und so weiter. Komm schon, geh ein bisschen ins Detail. Sophia möchte dich bestimmt nicht tot sehen, weil du Aurora gesagt hast, dass ihr Kleid hübsch ist. Gabriele warf mir einen schrägen Blick zu. Ich habe Aurora überhaupt keine Komplimente gemacht. Die ganze Situation nervt mich ebenso wie sie, also habe ich gedacht, es wäre besser, bei den harten Fakten zu bleiben. Ich habe ihr klargemacht, dass ich Gehorsam erwarte und Kinder. Abgesehen davon möchte ich eigentlich weitestgehend meine Ruhe haben. Ich starrte ihn verwirrt an. Eigentlich war ich derjenige von uns, der nicht gerade mit seinen Gefühlen im Einklang war und sie nur schwer verbalisieren konnte. Ist dir klar, dass du ihr quasi mitgeteilt hast, dass du lediglich eine Brutstation in ihr siehst? Gabriele dachte nach. So habe ich das aber nicht formuliert. Davon bin ich überzeugt. Halt einfach ein Auge auf deine Braut, bevor sie eine Dummheit begeht. Aurora scheint mir nicht der rebellierende Typ zu sein. Auf mich hat sie wie ein Lamm gewirkt. Ein biederes, langweiliges Lamm. Ich komme nicht hinterher. Du magst deine Frauen doch eher mit einem bisschen Feuer unter dem Hintern. Warum hast du ihr also gesagt, dass du absoluten Gehorsam verlangst? Er schaute mich an. Du weißt, dass für Ehefrauen andere Maßstäbe gelten. Ich dachte an Aurora und verstand einfach nicht, was Gabrieles Problem war. Bevor ich ihn weiter verhören konnte, lehnte er sich zu mir. Hat sonst jemand Sophias Vorschlag gehört? Mir kam Ludovica in den Sinn und dass ich Aurora versprochen hatte, sie nicht zu erwähnen. Hoffentlich machte ich damit keinen Fehler. Niemand, der von Bedeutung wäre. Ich habe Sophia rausgeschmissen und Aurora ins Gewissen geredet. Sie hat es verstanden. Hoffentlich. Er seufzte. Sophia Cataneo. Warum kann ich mich nicht erinnern, wie sie aussieht? Weil du nicht auf Blondinen stehst. Er grinste. Richtig. Aber sie klingt unterhaltsam. Sie klingt in erster Linie wie die Schwester einer deiner Capo und nicht wie deine Verlobte. Ich hörte selbst, wie streng ich klang. Gabriele warf mir einen verdrießlichen Blick zu. Du bist heute eine noch größere Spaßbremse als sonst. Ich gehe mal lieber Davide und Gino suchen.